Super Tuesday, der Profil-Podcast zur US-Wahl 2020.
Willkommen beim Super Tuesday. Mein Name ist Robert Dreichler und bei mir ist mein Kollege Martin Staudinger. Hallo Martin.
Hallo.
Manchmal im Laufe unseres Super Tuesday Podcasts war es so, dass wir uns nicht sicher waren, welches Thema wir nehmen sollen, was wir erklären sollen. Mittlerweile, ganz besonders diese Woche, ist es so, dass die Themen nur so über uns hereinbrechen, dass die Aktualität uns wirklich treibt. Heute Abend findet die erste Debatte statt. Wir nehmen diesen Podcast am Dienstag auf, also in der Nacht vom Dienstag auf Mittwoch. Wenn Sie das am Dienstag hören, heute Nacht um 3 Uhr früh nach unserer Zeit, findet die erste TV-Debatte zwischen Donald Trump und Joe Biden statt. Überschattet ein wenig von den Enthüllungen der New York Times. Das nächste Thema, die New York Times hat die Steuerakte, einen wesentlichen Teil der Steuerakte Donald Trump in die Hände bekommen und hat darüber eine sehr große Geschichte gemacht mit jeder Menge Enthüllungen. Auch darüber werden wir sprechen. Die Ernennung der Supreme Court Richterin Amy Coney Barrett ist im Laufen. Donald Trump hat sie ernannt und das Verfahren im Senat wird demnächst beginnen.
Das heißt, Nachfolgerin der Liberalen Ruth Bader Ginsburg.
Richtig. Über Ruth Bader Ginsburg haben wir vergangene Woche gesprochen. Und es gibt immer mehr Vorwürfe des Wahlbetrugs und seitens Donald Trumps, der immer mehr darauf hindeutet, dass er möglicherweise nicht so einfach aus dem Weißen Haus ausziehen wird, selbst wenn er nach dem Ergebnis die Wahl verloren hätte. Auch darüber wollen wir sprechen.
Du wirst dir ja die Debatte heute live geben, antun. Ich bin noch nicht ganz sicher, aber du wirst es auf jeden Fall tun. Warum ist denn diese TV-Debatte so von eminenter Wichtigkeit?
Gute Frage, ob sie von eminenter Wichtigkeit ist. Tatsächlich ist das natürlich, hat die mal Unterhaltungswert. Also die beiden aufeinandertreffen zu sehen zum ersten Mal, da kann viel passieren. Niemand glaubt, dass diese Debatten in einem hohen Maße wahlentscheidend sein können. Ein Abtausch von Programmen und ein Streit darüber, welches System der Gesundheitsversicherung das bessere ist, das ist es nicht. Die allermeisten Leute, die sich das ansehen, stehen hinter einem der beiden Kandidaten. Das heißt, für die ist das wie ein Match, Barcelona gegen Real Madrid, El Clasico, und die fiebern mit ihrem Kandidaten mit und sagen dann hinterher, mein Kandidat war der bessere. Der Anteil der tatsächlich Unentschlossenen, die sich das komplett ansehen und sich dann eine Meinung bilden, ist sehr gering. Aber was es mittlerweile auch mit sozialen Medien etc. immer mehr gibt, ist, dass einzelne Clips dann rauf und runter gespielt werden und sich unglaublich verbreiten. Das heißt, worauf man wirklich warten kann und muss, ist, passiert einem der Kandidaten ein wirkliches Missgeschick oder landet einer gegen den anderen einen wirklich durchschlagenden Treffer, Der den anderen wirklich in Probleme bringt.
Große Gefahr für Joe Biden natürlich, der ein bisschen dazu neigt, dass er sich live verhaspelt. Das könnte natürlich desaströse Clips hergeben, wenn man den Eindruck erweckt, dass der quasi schon jetzt nicht amtsfähig ist. Auf der anderen Seite erinnern wir uns an die Debatte Hillary Clinton gegen Trump, wo Trump plötzlich mit allen Regeln auf der Bühne gebrochen hat und begonnen hat, hinter der Clinton hin und her zu gehen, ne? Also als dominante Figur. Das hat wahrscheinlich tatsächlich mehr gewirkt als 10.000 gute Argumente.
Klar, Bilder zählen mehr als Argumente in solchen Dingen und wir werden am Tag danach Clips sehen und ganz bestimmt nicht einen Vergleich irgendwelcher Programme. Okay, was ganz bestimmt Thema sein wird, sind die Enthüllungen der New York Times. Donald Trump war der erste Präsident seit 50 Jahren, der sich geweigert hat, seine Steuerbescheide zu veröffentlichen. Er hat es ursprünglich angekündigt. Er hat 2016 gesagt, er wird das sehr gerne machen und hat dann zurückgezogen und hat alle möglichen Gründe gefunden, warum er es nicht tut. Die seien nicht interessant, er hätte nicht das Recht, die zu veröffentlichen, weil er noch in einem Finanzstrafverfahren ist, oder einem Steuerverfahren, stimmt nicht, dass er es nicht veröffentlichen hätte können, aber er wollte nicht. Und jetzt hat die New York Times ein Konvolut an Steuererklärungen von Donald Trump zutage gefördert, aus denen sehr viel hervorgeht, nämlich vor allem Donald Trump zahlt so gut wie keine Steuern. Er hat in manchen Jahren bloß $750 Einkommensteuer bezahlt. Das ist natürlich sehr catchy. Jeder weiß, wie viel man Steuern zahlen muss und jeder weiß, dass man da nicht rauskommt. Und dann sitzt da der amtierende US-Präsident, der gewählt wurde als extrem erfolgreicher Businessman, der Besitztümer überall auf der Welt hat, eine Fülle von Unternehmen, und ausgerechnet der zahlt nur $750. Die New York Times behauptet nicht, dass das nicht rechtens sei. Trump nutzt alle möglichen Schlupflöcher oder auch Steuerabschreibeposten, Gegenrechnung von Verlusten etc., um seine Steuer möglichst gering zu halten. Denn das, was die gefunden haben, diese Dokumente, das ist im Wesentlichen das, was Trump angibt gegenüber der Steuerbehörde. Das heißt, das muss jetzt auch nicht stimmen. Was noch daraus hervorgeht, sind extreme Verluste, die Trump macht. Also seine Unternehmen machen Verluste, und zwar erhebliche, woraus die New York Times den Schluss zieht, er könnte auch mal illiquid oder auch pleite sein demnächst. Denn er hat tatsächlich ein Verfahren am Hals, weil er eine Steuerrückzahlung kassiert hat, mal über $70 Millionen, und das möglicherweise nicht rechtens war. Und das müsste er dann zurückzahlen und dann hätte er möglicherweise das Geld nicht. Aber es steht nicht in der Geschichte, dass Trump irgendetwas getan hat, was kriminell wäre.
Und bei vielen seiner Anhänger, die Big Government sowieso irgendwie ablehnen und hassen und die der Meinung sind, dass man dem Staat möglicherweise eh nicht so viel in den Rachen werfen sollte, wird ihm das möglicherweise auch nicht schaden.
Oder wir werden sehen, es gibt jetzt noch keine Umfragen, aber klar, Trump hat sich immer auch als schlauer, cleverer Geschäftsmann präsentiert, und er empfindet es auch als schlau, wenn man möglichst wenig Steuern zahlt, und möglicherweise sehen das auch viele seiner Anhänger so. Man wird sehen. Okay, das dritte Thema ist der Wahlbetrug. Donald Trump wurde gefragt, garantieren Sie einen friedlichen Übergang, einen friedlichen Machtwechsel, wenn Sie verlieren sollten? Und er hat nicht Ja gesagt. Allein diese Tatsache ist wirklich ein Novum. Jeder Kandidat in Amerika, in dieser Demokratie, die Demokratie auch als Exportschlager weltweit benutzt, hätte selbstverständlich gesagt, ja natürlich, wenn ich die Wahl verliere, dann werde ich aus dem Weißen Haus ausziehen und die Macht übergeben an den Sieger. Trump sagt das nicht. Trump sagt, ich weiß nicht. Und er sagt, ich habe schon lautstark meine Bedenken vorgebracht gegenüber den Wahlkarten, gegenüber der Briefwahl. Und diese Wahlkarten sind ein Desaster. Heißt, Trump hat jetzt bereits möglicherweise die Absicht, diese Wahl nicht anzuerkennen, außer er gewinnt natürlich. Und er, aber auch manche Medien und manche Lobbygruppen versuchen das zu untermauern. Es gibt eine NGO, die nennt sich Project Veritas. Das ist eine Organisation, die so eine Art Investigativtruppe ist. Die steht sehr weit rechts, die versucht Trump zu nützen und versucht in der Art von anderen investigativ-journalistischen Organisationen Dinge zutage zu fördern. Und dieses Project Veritas hat kürzlich ein Video veröffentlicht von 17 Minuten und behauptet, das sei der Beweis, dass in Minnesota Wahlkarten in großem Stil eingesammelt werden. Heißt, Bürger bekommen Wahlkarten zugeschickt und Leute fahren rum, und das wären Helfer der Demokraten, fahren rum und sammeln diese Wahlkarten einfach ein von den Leuten, die sie bekommen, zahlen zum Teil dafür und würden die dann zugunsten von Joe Biden ausfüllen und abschicken. Das wäre nach dem Gesetz nicht erlaubt. Insbesondere dafür zu zahlen wäre nicht erlaubt. Wenn sie die so bekommen, wäre es wahrscheinlich strittig, ob das rechtens ist oder nicht. Die New York Post, auch eine große New Yorker Zeitung, hat das einfach so berichtet. Nun muss man sagen, Project Veritas ist jetzt keine tatsächlich journalistisch-investigative Truppe, sondern das ist eine Propagandamaschine. Das heißt nicht, dass alles falsch ist, was die sagen. Es heißt aber ganz bestimmt, dass man nicht einfach darauf vertrauen kann, dass das, was sie sagen, richtig ist. Die New York Post hat das nicht überprüft und bringt darüber eine Geschichte so, als wäre das einfach wahr. Bisher konnte das niemand unabhängig überprüfen. Aber es wird verknüpft zum Beispiel mit einer Warnung vor Wahlmanipulation, die das FBI herausgegeben hat.
Das klingt doch ernst, ne?
Das klingt absolut ernsthaft. Und das FBI hat tatsächlich in einem sogenannten Public Service Announcement, also in einer Art Information für die, für die, für die Bürger, darauf hingewiesen, dass es sein kann, dass die Wahl am 3. November stattfindet, das Ergebnis aber in den Tagen oder sogar Wochen danach noch nicht endgültig feststeht. Und das FBI warnt davor, dass dieser Zeitraum zwischen der Wahl und dem tatsächlichen Endergebnis genutzt werden könnte von feindlichen Mächten, von wem auch immer, um in den USA Misstrauen zu stiften, Gerüchte in Umlauf zu bringen, die Wahl sei gefälscht worden. Davor warnt das FBI. Das FBI warnt nicht vor der Briefwahl. Und manche Zeitungen nutzen das aber und sagen, aha, sogar das FBI sagt, Vorsicht, die Briefwahl kann Wahlmanipulationen mit sich bringen. Da wird vieles, vieles vermischt. Und was wichtig ist, in den USA sind es die einzelnen Bundesstaaten, die die Regeln festlegen für die Wahl. Und manche Bundesstaaten haben, damit man mit der Briefwahl möglichst viele, vielen Leuten ermöglicht zu wählen, haben das Datum etwas nach hinten verschoben, wie lange Briefwahlstimmen noch gültig sind. Und da gibt es etwa vier Bundesstaaten, die auch Swing States sind, in denen man wählen kann per Briefwahl und die Wahlkarte muss aber nicht bis zum 3. November eintreffen. Das ist Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, North Carolina. Und etwa in Michigan gilt eine Briefwahlkarte, auch wenn sie erst am 17. November, also zwei Wochen nach der Wahl, eintrifft. Und die Republikaner sind zum Teil gegen diese Regeln bereits vor Gericht gezogen. Und das wiederum bedeutet, die Wahl kann in einem einzelnen Bundesstaat angefochten werden. Das kann dann hinaufgehen bis zum Supreme Court. Stichwort Supreme Court. Da kommt jetzt die neue Richterin ins Spiel, die Trump ernannt hat und die bis zu diesem Zeitpunkt bereits bestellt werden sein wird. Ja, wir werden sehen,
ja, wie es nach Trump geht.
Ja. Und dann hätten die Republikaner dem rechnerisch eine 6-3 Mehrheit im Supreme Court und würde einer dieser Fälle bis zum Supreme Court kommen, könnte eine quasi republikanische Richtermehrheit dafür sorgen, dass die Wahl für ungültig erklärt wird, zum Beispiel in einem Bundesstaat. Da sind wir jetzt und diese Richterin ist Amy Coney Barrett und die ist Katholikin. Und Martin, du hast dir angesehen, was das auch für eine Bedeutung hat, was der Katholizismus in den USA für eine Bedeutung hat.
Genau, also Amy Coney Barrett, 48 Jahre, Richterin am Berufungsgericht, das für drei Bundesstaaten zuständig ist, Illinois, Wisconsin und Indiana, ist nicht nur juristisch interessant, sondern auch religiös. Und man hat ja hier in Europa gar nicht den oft den richtigen Eindruck, wie welch große Rolle die Religion in, im amerikanischen Wahlkampf und auch in der Politik spielt. Trump hat sich für Barrett nicht nur deswegen entschieden, weil sie konservativ ist und christlich ist, sondern vermutlich auch ganz, ganz dezidiert, weil sie katholisch und weiß ist. Das hat eine ganz, ganz wichtige Rolle dabei gespielt. Warum? Weil die Präsidentenfrage auch ein bisschen einen konfessionellen Charakter angenommen hat. Joe Biden ist katholisch und die Katholiken sind ein durchaus wichtiges Wählerpool in den Vereinigten Staaten. Ungefähr ein Fünftel der US-Amerikaner, 22%, sind katholisch. Das sind über 70 Millionen Personen, 50 Millionen Erwachsene. Und sie sind politisch ziemlich 50-50 zwischen Demokraten und Republikanern gespalten. Ethnisch gesehen sind ungefähr 2/3 der Katholiken weiß und 1/4 hat hispanische Wurzeln. Und die beiden Gruppen unterscheiden sich jetzt wieder intern durch ihre politischen Vorlieben. Dazu werden wir später noch kommen. Die Katholiken sind nämlich eher bei den Republikanern und die Hispanics sind eher bei den Demokraten. Biden gilt als sehr, sehr gläubig. Er hat einmal gesagt, als sein Glauben in Zweifel gezogen wurde, dem nächsten Republikaner, der sagt, dass ich nicht religiös bin, stopfe ich meinen Rosenkranz ins Maul.
Also wenn das kein Beweis für Religiosität ist, dann weiß ich nicht. Genau.
Und Biden wäre, wenn er gewählt wird, in der Geschichte der amerikanischen der Vereinigten Staaten erst der zweite Katholik im Weißen Haus. Der erste war John F. Kennedy und als der gewählt wurde, war das wirklich ein historischer Meilenstein.
Mhm. Weil die Katholiken ja historisch, eigentlich war der Katholizismus ja der Grund, warum die meisten Amerikaner, also warum die meisten Menschen aus Europa ausgewandert sind.
Genau, genau. Die Katholiken waren wirklich schlecht angeschrieben in den Vereinigten Staaten. Iren, Italiener, arm. Und sie wurden ja auch verdächtigt, quasi ihren Glauben über Recht und Gesetz zu stellen, weil sie einem religiösen Oberhaupt irgendwo in Rom verpflichtet sind und nicht jetzt den Grundwerten der Vereinigten Staaten. Und weil sie es waren in Europa, vor denen, wie du gerade gesagt hast, sehr viele Gläubige anderer Konfessionen in die Vereinigten Staaten ausgewandert sind.
Weil die dann solche Dinge gegründet haben wie Little Italy, wo die Mafia regiert hat und wovor ja sich heute noch österreichische Politiker fürchten.
Also Katholiken galten als antiintellektuell, sie galten als dogmatisch und hinterhältig. Die New York Times zitiert einen Religionswissenschaftler, der sagt, sie wirkten wie eine eigene Volksgruppe, sie waren sonderbar fremd, schmutzig und eigenartig ritualistisch. Also wenn man so will, war der Katholizismus in der Frühzeit der Vereinigten Staaten sowas wie der politische Islam heute in Europa ein bisschen.
Das ist tatsächlich schwer vorstellbar, aber ich glaube, solche Dinge wirken lange nach. Also daran denkt man heute nicht mehr, aber so eine bestimmte Abneigung gegenüber einer Religion, das kann viel, viel länger wirken, als man es selbst erlebt hat oder auch nur selbst weiß, warum das so ist.
Ja, das hat auch im Wahlkampf bei der Wahl von JFK eine eminente Rolle noch gespielt. Da wurde gepredigt im Bible Belt, also im Bibelgürtel des Südens der Vereinigten Staaten gegen katholische Verschwörungen, gegen Milizen, die die Katholiken bilden und gegen sinistre Pläne, also dass die sämtliche öffentliche Schulen in katholische Privatschulen umwandeln wollen und so weiter. Also das sitzt wirklich ganz tief. Und mit Kennedy wurden die Katholiken eigentlich erst so rehabilitiert als genuiner Teil des unteren Mittelstandes in den Vereinigten Staaten.
Weil Kennedy ja dann auch keinen vatikanischen Gottesstaat errichtet hat, ne?
Da macht sie wahrscheinlich einigermaßen beruhigt. Ja. Und heute sind die Katholiken für beide Parteien gleichermaßen attraktiv, weil sie sind nicht so treue, loyale Unterstützer von Trump wie die weißen Evangelikalen, also die Protestanten. Und beide Parteien haben für die Katholiken Identifikationsangebote. Also die Republikaner mit ihrem ganz, ganz rigiden Konservativismus, zum Beispiel in der Abtreibungsfrage. Und die Demokraten wieder mit ihrer Sozialpolitik, die so die Entsprechung in der katholischen Soziallehre ein bisschen hat für amerikanische Verhältnisse. Also was für die Armen tun, nicht einfach nur auf Leistung setzen und so weiter und so fort.
Und Coney Barrett ist ja gewissermaßen ein Angebot für Katholiken, aber gleichermaßen für Evangelikale, weil beide stark gegen die Abtreibung sind. Und von Coney Barrett weiß man, dass sie eine dezidierte Abtreibungsgegnerin ist.
Und sie kann quasi jetzt, ist vermutlich die strategische Hoffnung, ein bisschen abschöpfen bei den Katholiken, die sehr, sehr konservativeren. Und das sind eben die Weißen. Die weißen Katholiken sind absolut der republikanische Teil. Die haben zwar lustigerweise 2008 noch nur zu ungefähr 40% für die Republikaner stimmt, sie sind aber jetzt gewechselt und unterstützen zu 60% die Republikaner. Also Und die sind auch ganz konform mit den Zielen von Trump. Bau der Mauer zum Beispiel ist ihnen total wichtig.
Die Mauer zu Mexiko, um die Einwanderung, die illegale Einwanderung zu verhindern.
Zu verhindern, genau. Also die weißen Katholiken wählen diesmal vermutlich mit deutlicher Mehrheit Trump, die Hispanics lustigerweise eher den Biden. Aber auch das war auf jeden Fall ein Grund für Trump, Amy Coney Barrett zur Richterin zu ernennen.
Das heißt, Amy Coney Barrett hat bereits eine Bedeutung bei der Wahl selbst, aber natürlich, wie wir jetzt besprochen haben, auch nach der Wahl, falls es zu einer Anfechtung kommt und wie es aussieht, wird es nach menschlichem Ermessen zu irgendeiner Art von Anfechtung kommen. Sollte Trump verlieren, wird er versuchen, auf dem Gerichtsweg die Wahl irgendwie anzufechten und möglicherweise eine Neuaustragung in einem Bundesstaat oder dergleichen zu erwirken.
Also im Lager von Joe Biden wird wahrscheinlich jetzt noch mehr gebetet als schon zuvor.
Ja. Danke, Martin. Und Ihnen danken wir fürs Zuhören und viel Spaß, falls Sie sich die Debatte ansehen, und bis nächsten Dienstag. Danke.